Hallo, hallo.
Check, 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 hallo.
Wir probieren hier, das ist
leise. Ich glaube, das ist ungefähr die Stimme und die Lautstärke, mit der ich sprechen werde.
Ja, du hörst dich an wie ein, Moderator. Tja. Hast du gelernt?
Ja.
Ich war mal Moderator, aber ich war ein echt schlechter Moderator.
Wer ehrlich, wo hast du moderiert?
Wir haben damals, also Start der Selbstständigkeit war, wir haben damals EMP Merchandise einen YouTube-Kanal vertickt. Und mich gleichzeitig als Moderator vertickt, ohne Moderationserfahrung. Und das war dann wirklich so in 20 Takes so eine Folge aufnehmen mit Hassplan und alles rausschneiden. Ja. Das war schon
hardcore. Ja.
Aber deswegen, ich bin kein Moderator.
Mosh Pitti.
Ja, war mein Künstlername.
So, Mosh Pitti, cool. Ja. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir starten jetzt mal. Und viel Spaß bei dem digitalen Originalen.
Digitale Originale. Der Podcast mit Olli und Freunden. Heute
Mixed Reality Welten mit Vorzeigekind.
Ja, hallo zusammen. Ist schon wieder ein bisschen eine Zeit her, dass wir das letzte Mal die digitalen Originale hatten. Heute haben wir ganz tolle Gäste hier, und zwar den Artem und den Leo von Vorzeigekind, und wir wollen heute sprechen über Mixed Reality Events. Also, herzlich willkommen, ihr beiden. Hi Leo, hi Artem.
Vielen Dank, Olli.
Ja, wir freuen uns sehr, heute hier dabei zu sein. Unser allererster Podcast. Yay!
Dein allererster Podcast. Leo hat gesagt, er hat selbst schon einen gehabt.
Ne? Ich habe da schon mal was aufgenommen, was irgendwie in der Versenkung verschwunden ist. Das ist richtig, ja.
Ja, Podcast gehört auch leider wirklich viel Disziplin zu, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Auf jeden Fall. Ja,
und müssen auch interessante Gesprächsthemen sein. Aber ich habe ja heute zwei echte Freaks hier und ich habe echte Nerds hier. Ich habe zwei digitale Originale da und ich freue mich tierisch heute mit euch über Dinge zu nerden, wenn ihr da Bock drauf habt. Jetzt erzählt erstmal, wer seid ihr und was macht ihr? Fangen wir mit dem Leo an.
Ja, genau. Ich bin Leo, wie du mich ja schon angekündigt hast. Einer der zwei Geschäftsführer von Vorzeigekind aus Dortmund. Und wir sind eine Marketingagentur. Wir machen ganz viele unterschiedliche Sachen. Genau. Und Artem?
Ja, okay. Ich mache dann mal weiter. Ich bin Artem. Ich bin auch einer der Mitgründer und auch einer der Geschäftsführer. Zu den Sachen, die wir machen als Agentur, zählen halt so klassische Agenturleistungen, Videomarketing, keine Ahnung, Grafik, Webseiten, Beratung und so weiter. Aber wir sind heute hier wegen einem anderen Thema. Und zwar bespielen wir seit 1,5 Jahren das Thema Interaktivität und Immersion mit digitalen Medien.
Das hört sich total spannend an. Immersion, das ist natürlich ein toller Begriff, aber wir haben ja so ganz ein paar Leute, die zuhören, die Immersion wahrscheinlich verwechseln oder mit irgendwas anderes in Verbindung setzen. Was ist denn Immersion?
Genau, also was wir unter dem Begriff verstehen, ist eben das Eintauchen in Welten. Das kann alles Mögliche sein. Im musealen Bereich können das, wie viele vielleicht aus Dortmund kennen, auch Phoenix de Lumière, die Installation auf Phoenix West. Ne? Wir haben hier also eine ganz andere Möglichkeit, Kunstwerke zu erleben. Allerdings muss man mit dem Begriff auch immer so ein bisschen aufpassen, weil er gerne inflationär benutzt wird. Und manchmal ist es dann eben doch einfach nur eine sehr große Leinwand, wo irgendwas drauf passiert. Und das ist für uns eigentlich nicht so richtig immersiv. Also worum es uns geht, ist eben schon da auch mit dem Mensch als Controller zu arbeiten, der vielleicht durch seine Bewegungen oder auch durch Interaktion mit der Umgebung sein Erlebnis selber gestalten kann.
Das hört sich sehr, sehr spannend an, und das ist ja auch so, und das ist gut, dass du das Phoenix West Thema gerade genannt hast. Also grundsätzlich ist ja dieses Thema Museum auf einmal wieder ein Riesenhype. Das hat ja irgendwann, glaube ich, mal in den Niederlanden angefangen mit Pokémon, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich daran erinnern könnt. Da wurde auf einmal ein Museum von ganz jungen Menschen gestürmt, die sonst normalerweise Museen irgendwie meiden, wie Teufel das Weihwasser. Und da ging es halt auch um immersive Erlebnisse. Das heißt, also die Menschen interagierten mit Bildern und so weiter. Das ist ja ein Riesenthema gerade. Und das gilt ja jetzt nicht nur für die Kunst und Kultur, sondern es ist ja auch im kommerziellen Bereich extrem angekommen. Jetzt hat der Otto-Normalverbraucher natürlich, der hat ja gar kein Verständnis dafür, was passiert. Der ist nur verwundert, wenn ich hier was tue, interagiert ja irgendwas. Was braucht es denn, um sowas zu schaffen?
Ja, ich würde sagen, da braucht es erstmal braucht es gute Ideen, und sehr häufig gehört zur Umsetzung dieser Ideen ein Haufen Technik.
Ja, da würde ich mich anschließen. Vielleicht generell könnte man das anhand unserer Reise, weil wir bespielen das Thema ja auch erst seit 1,5 Jahren und es ist so ein Work in Progress und jeden Tag lernt man was Neues, wie man das intensivieren kann. Aber so angefangen haben wir damit, wie kann man durch Bewegung Medien oder Musik zum Beispiel steuern? Wie kann ich da Interaktion erzeugen? Und dafür haben wir dann eine Kinect oder quasi die Kinect von Microsoft für Entwickler haben wir uns genommen und geguckt, was können wir tracken an Daten und was können wir da einspeisen und was passiert dann da? Und daraus ist dann auch das erste Projekt in dem Bereich entstanden.
Genau, an der Stelle vielleicht nochmal ein kleines Shoutout an Richard Petrich und Daniel Wehr von Value of We aus Berlin. Da haben wir damals zusammen was auf die Beine gestellt. Genau, hatten die Gelegenheit für die Salzburger Mozartmuseen zu pitchen. Und dabei ist dann eben unsere erste interaktive Arbeit eigentlich entstanden.
Ja, das finde ich total spannend. Also erstmal möchte ich nochmal eben kurz zu dem Thema Kinect zurückkommen. Mhm. Das ist ja scheinbar überhaupt der Opener gewesen, dass, sagen wir mal, Interaktion, also mit menschlichen Gesten oder Bewegung oder was auch immer, sagen wir mal, mit digitalen Inhalten verbunden werden konnte. Also ich kann mich daran erinnern, als das Thema rauskam, war das auf einmal ein Riesenhype und die Hürde, das zu tun, was ja vorher ein hochgradig technischer Prozess war, ne? Also auch die Geschwindigkeit kommt natürlich auch noch dazu, also Prozessorleistung, bla bla bla. Aber das war ja ein sehr, sehr schöner Einstieg. Aber nichtsdestotrotz, am Ende zählt ja die Idee. Und jetzt hast du ja gerade von Mozart gesprochen, erzähl mal die Idee, die dahinter steckte.
Meinst du jetzt die Idee, die bei uns zugrunde lag?
Genau, die zugrunde lag, um halt eben diesen Job zu kriegen.
Ja, da vielleicht kann Atem da noch mal ein Wort zu sagen.
Also der Grundpitch war, man geht in einen Raum und je nachdem, wo man sich bewegt, kann man eine Musikgruppe aktivieren und dann leuchtet eine Lampe auf. Das war so die Grundidee. Mhm. Dann haben wir den Pitch gewonnen. Dann haben wir uns, oder nicht wir beide, aber unser Team sich 2 Wochen lang mit den Möglichkeiten der Umsetzung beschäftigt und festgestellt, da geht noch viel mehr, zum Beispiel durch diese Kinect und durch so eine Kombination aus Software und Hardware. Und dann haben wir ein interaktives Orchester gebaut. Das heißt, wir tracken den ganzen Raum und je nach Position und Körpergröße, das heißt, wenn ich mich groß oder klein mache, kann ich unterschiedliche Soundspuren steuern und gemeinsam abmischen. Ich kann meine Hand nach rechts bewegen, dann sind die Geigen laut, meine Hand nach links, dann kommen die Pauken. Und dadurch kann ich sozusagen meinen eigenen individuellen Mix machen. Wir können das auch zusammenspielen. Und alles, was in diesem Raum passiert, wird auf sozusagen nochmal visuell aufbearbeitet. Also wir packen die ganzen Daten in so eine Art Wolkensimulation. Das heißt, bewege ich mich nach rechts, sehe ich an der Wand ein Mapping, wo die Wolke darauf reagiert und sich verfärbt oder anfängt zu kruseln und so weiter. Das heißt, ich habe direkten Impact auf das, was ich tue. Ich steuere die Musik und das Visual und bin sozusagen immersiv in dem Kunstwerk irgendwie mit dabei und kann damit interagieren.
Boah, abgefahren, also total abgefahren. Und was hat das, also was heißt das für Technik? Jetzt mal außerhalb der Kinetik. Ich meine, wir wissen ja spätestens durch die Smartphones, es gibt ja inzwischen diese sogenannten LiDAR-Scanner oder LiDAR-Scanner. Ist das die gleiche Technologie?
Genau.
Ja.
Ja. Also zum einen kommen da eben LiDAR-Scanner zum Einsatz, einfach weil wir da auch uns in einem relativ dunklen Raum befinden, jetzt speziell in der Installation. Viel davon ginge auch einfach mit der Verarbeitung von reinen Bilddaten, aber eben insbesondere zum Beispiel die Steuerung der Lautstärke über die Körpergröße. Da ist dann so ein LiDAR-Scanner schon sehr praktisch, weil er eben einfach die tiefen Daten mitnimmt und die sich dadurch auch easy verarbeiten lassen.
Mhm. Ja, ist total geil. Gibt's noch andere Möglichkeiten? Also wenn wir jetzt mal, also das ist ja so eine Art Sensorik, ne? Also ein LiDAR-Scanner ist ja nichts anderes, als dass der im Grunde genommen Daten dreidimensional errechnen kann und das möglichst in Echtzeit. Geht ja auch ganz stark einher mit dem, was technologisch machbar ist. Also wäre vor 10 Jahren nicht denkbar gewesen, weil die Menge an Daten, die da produziert wird, in Echtzeit rauszugeben und daraus eine Interaktion zu beschreiben, das war ja bis vor 10 Jahren nicht ansatzweise möglich. Was gibt's noch für Technologien an Sensorik, wo man sagen könnte, Mensch, das ist total spannend?
Also wir können natürlich zum einen auf ganz viele Klassiker der Sensortechnik zurückgreifen. Ne? Da haben wir irgendwie Lichtschranken oder
das Mikrofon.
Das Mikrofon, genau, natürlich Schallwellen oder eben, ja, ein ganz klassischer Sensor ist ja einfach der Schalter, ne? Taster 1 und 0 gibt's, da kann man auch viel mitmachen. Drucksensorik, hier, wie heißt denn das nochmal? Ultraschall. Mhm. Zur Entfernungsmessung manchmal, also wesentlich günstiger ist, ein LiDAR-Scanner zum Teil absolut einzusetzen.
Ja, aber ein LiDAR-Scanner hat vor allem das Problem mit Massen, ne? Also da wird es dann irgendwann schwierig, sobald eine Crowd in Bewegung ist, ne?
Richtig.
Dann brauchst du wahrscheinlich andere Sensorik, ne?
Mhm. Und was natürlich ein Mega-Booster ist, den man irgendwo ja auch als eine Art Sensor begreifen kann, ist eben einfach KI, ne? Also Modelle, die alles Mögliche erkennen können. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine Anzahl an Menschen in einem Raum haben, in dem wir eigentlich einfach nur eine Kamera oben drüber hängen, wollen gucken, ist das wirklich ein Mensch oder ne, was ist das da eigentlich? Und da können wir natürlich mega viel mitmachen.
Ja, genau. Absolut. Also zum Thema Sensorik, das, was wir dabei festgestellt haben, ist, dass man ja eigentlich jegliche Sensorik sozusagen ansteuern kann. Aber das sozusagen Innovative war es jetzt, wie kann ich aus einem LiDAR-Scanner neue Mechaniken bauen? Das heißt,
so, das ist lustig, du gibst mir die Stichworte in die Hand. Erzähl weiter.
Ja, genau. Zum Beispiel die Kamera, die jetzt mit einem KI-Tool erkennt, wie viele Personen in einem Raum sind, wie können wir eine Mechanik daraus bauen, dass die Leute etwas steuern können? Das heißt, wir nehme ich den Querschnitt aller Personen im Raum, nehme ich die Position in dem Raum und sage, gehst du jetzt in die linke Ecke, leuchtet die linke Ecke, gehst du in die rechte Ecke, die rechte Ecke? Oder sagen wir, die Atmosphäre verändert sich, desto mehr Leute da sind oder weniger oder vielleicht können wir, also nicht vielleicht, sondern man könnte auch das Face-Tracking nutzen, um zu gucken, wie ist die Stimmung und das vielleicht irgendwo einbinden. Also im Endeffekt probieren wir jetzt neue, neue Mechanismen zu bauen, wie man noch mit Medien oder generell Räumen, Erlebnissen interagieren kann.
Mhm. Jetzt weiß ich ja, ihr seid ja, also früher war es die Kinect, man ist ja wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre her jetzt, glaube ich, ne? Inzwischen lötet ihr selber, ne?
Also wir löten noch keine eigene Azure Kinect Kamera. Ja. Aber wir in den Projekten, die wir im letzten Jahr umgesetzt haben, ist schon viel Bastelei involviert, auf jeden Fall. Kommt auch einfach daher, dass wir uns da, ich nenne das einfach mal Sonderbauten, Thema auch bewegen und eben gucken, wie können wir eigentlich vorhandene Technik, der man das vielleicht jetzt auch auf den ersten Blick gar nicht zumuten würde, erstmal gucken, wie kriegen wir da eine Brücke hin zu digitalen Medien, zu Interaktionen, die eben dann auch eine gewisse Überraschung für die Nutzenden bereithält, ne? Und da gibt's einfach keine Standardlösung, die irgendwie aus dem Regal plumpst für, sondern das müssen wir selber basteln.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil ein Raum ist ja nicht gleich ein Raum. Ne? Also jeder Raum hat ja, glaube ich, individuelle Bedürfnisse, fast so individuell wie der Mensch selber. Und ich glaube, da muss dann entsprechend den individuellen Bedürfnissen des Raumes halt eben interagiert werden. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wahnsinnig viel Custom-Arbeit auch angesagt ist. Also auch, dass ihr, sagen wir mal, Werkzeuge oder Halterungen oder was auch immer, ne? Also ihr druckt ihr selber in 3D. Abgefahren, geil.
Ja, das macht auch Riesenspaß, weil eben gerade in unserem wilden Team, was eben für eine Agentur vor allen Dingen auch unserer Größe echt viel drauf hat, sehr interdisziplinär aufgestellt ist, da kommt so viel geballtes Wissen und auch Interesse an vielen verschiedenen Sachen zusammen, dass eben gerade das ein Thema ist, was uns einfach wahnsinnig begeistert und genau in dem auch alle aufgehen, ja.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Lass uns mal so ein bisschen über die Möglichkeiten dessen, was wir jetzt gerade ja schon eigentlich sehr nerdisch, sehr technisch beschrieben haben. Am Ende ist es ja so, es geht wie immer um Kommunikation, um eine Art von Kommunikation. Und von einem Erlebnis, was Menschen haben. Wir haben uns im Vorfeld ja darüber unterhalten, Also gut, im Kunst- und Kulturbereich ist es schon relativ etabliert. Es gibt sehr, sehr viele Künstler, die eben genau diese Mittel einsetzen oder einsetzen lassen. Das machen die ja auch nicht selber, sondern sie fragen dann euch an, ne, um sowas umzusetzen. Aber so kommerziell hat sich's noch nicht so richtig durchgesetzt. Was meint ihr denn? Woran liegt sowas? Also wo meint ihr, ist das Problem?
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Künstler Kunst machen.
Und viel kreativer sind.
Ja, und die haben gar nicht die Mission, diese Probleme zu lösen. Und die Agenturen oder die kreativen Dienstleister sorgen dann halt für die bunten Fähnchen auf dem Messeauftritt oder die Grafiken so, die haben auch keinen Anspruch. Das heißt, eigentlich probieren wir gerade ja irgendwie Kunst und
Kommerz.
Ja, und Kommerz zusammenzubringen und sind gerade mitten im Prozess, um solche Cases zu bauen. Wir haben ein Beispiel für einen von unseren Kunden, für den wir eigentlich in anderen Gebieten tätig sind, hatten wir für eine Eröffnung eines Standorts eine unserer immersiven Installationen, also ähnlich wie die Mozart-Installation, nur ein bisschen umgebaut, umgebrandet, zu einem Unternehmenserlebnis gemacht für die Eröffnung. Und da konnte man auch Musik steuern und das Visual. Und was wir aber da festgestellt haben, wir haben noch ein kleines Easter Egg versteckt. Das heißt, haben genug Leute interagiert, um sozusagen, bis das Firmenlogo auf der Wand vollkommen erschienen ist, haben wir noch ein Video eingebaut, was nur dann aktiviert wird. Und da sind wir Thema, wo kann man das einsetzen? In dem Moment, wo dieses Video losgeht, haben wir die vollkommene Aufmerksamkeit des Publikums. Die gucken alle super gespannt auf dieses Video und die nehmen es mit von Sekunde 1 bis Sekunde 30. Ohne, wie bei YouTube, nach eineinhalb Sekunden wegzuschauen. Das heißt, wir haben Aufmerksamkeit erzeugt, die Leute abgeholt und sie mit einer Message nach Hause geschickt.
Ich glaube vor allem, wir haben ja im Vorfeld auch schon über dieses Thema kommerzielle Nutzung und so weiter gesprochen und danach, ja, wir machen doch lieber das Glücksrad, ne? Das war ja so ein bisschen so die Quintessenz. Was die Leute, glaube ich, nicht bedenken, weil am Ende ist es Marketing und Kommunikation. Und das, am Ende, was ist denn die Aufgabe von Kommunikation? Es sollte ja nach Möglichkeit im Kopf bleiben. Ja. Ne? Und alles, was besonders gut ist, bleibt im Kopf. Gute Ideen, keine Frage, die kann man klassisch lösen. POS, da gibt es ja 1000 Varianten. Aber das Besondere daran ist ja tatsächlich, dass ich ein Erlebnis habe mit Dingen, mit denen ich erstmal nicht rechne. Das ist das eine. Und es ist vor allem viel, viel nachhaltiger als ein Glücksrad. Wenn ich irgendjemanden fragen würde, was habt ihr denn hier an dem und dem Stand gemacht? Ja, Glücksrad gespielt, ich habe gewonnen, Teddybär, was auch immer. Oder ich habe irgendwas gehabt, mit dem ich überhaupt nicht, was ich nicht erwartet habe, mit dem ich nicht gerechnet habe. Das bleibt drin, das geht uns ja allen so. Ne? Insofern finde ich es eigentlich schade, dass die Hürde so schwierig ist, ne? Oder dass es so schwierig ist, den Leuten zu vermitteln, was passiert denn da im Nachgang? Was habt ihr da nachhaltig von? So, und da müssen wir uns ja grundsätzlich über Kommunikation unterhalten. Was habt ihr da nachhaltig von? Ne? Aber ich finde, diese Interaktion oder das Mischen, jetzt sind wir wieder bei dem Kernthema, das Mischen von realen und digitalen Welten, das ist eigentlich total spannend. Und da geht heute ja auch eine ganze Menge. Also wir wissen, dass ja nicht nur die Prozessortechnologie, die Sensortechnologie, die Motorik, also Motortechnologie hat sich gewaltig weiterentwickelt. Und Beamer, also ne, die Projektionslogik hat sich wahnsinnig weiterentwickelt. Und alles kann rein theoretisch ja miteinander interagieren. Wie spannend ist das denn? Also ich stelle mir mal so eine Zukunftsvision vor. Ich meine, es gibt ja Blade Runner und sowas alles, ne, wenn du durch die Straßen gehst und siehst so Riesenhologramme von irgendwelchen Mädels oder was auch immer, von irgendwelchen Werbebotschaften. Wie seht ihr denn die Zukunft? Was meint ihr? Geht da, wird das irgendwann so kommerziell sein, dass wir damit ganz selbstverständlich durch die Weltgeschichte rennen?
Also ich kann mir das in einem gewissen Rahmen schon vorstellen, dass kommt so ein bisschen daher, dass ich das, was wir zum Teil machen, jetzt nicht im musealen oder edukativen Bereich, aber eben im Marketing-Thema, muss ich ganz häufig an Playable Ads denken, wenn man mal auf Instagram oder so durch die Stories geht und dann kommt zwischendurch eine Werbung für ein Mobile Game. Und du kannst aber schon direkt in der Werbung Test spielen, ja, quasi.
Das geht?
Das geht,
ja, tatsächlich. Instagram gelöscht, verdammt.
Und das ist natürlich so ein bisschen was, was jetzt bei dem Touchscreen als Interface relativ flott geht. Bei anderen Werbeflächen, denen wir so Tag für Tag ausgesetzt sind, natürlich etwas komplizierter ist, aber eben durchaus möglich durch Anknüpfungspunkte, die wir da vielleicht auch schaffen. Und was da natürlich durch passiert, ist eine viel stärkere Auseinandersetzung mit dem, was da ausgespielt wird, weil so ja. werde ich berieselt ohne ja. Ende und ich habe eigentlich schon Scheuklappen
ja. auf. Einseitig, ja, ja.
Genau, wenn ich durch die Stadt laufe, sobald ich aber irgendwie interagieren kann, vielleicht sogar noch was dafür bekomme, dass ich das getan habe, da schaffe ich eine ganz andere und wie du gerade gesagt hast, nachhaltigere ja. Bindung.
Ja, also sagen wir mal ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo so ein Link, auch wenn jetzt ja nur gefaked, aber wo so ein Link ja tatsächlich entsteht und wo es auch tatsächlich, also wie schon fast eine Art Memes entstehen, das ist, weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, das war, glaube ich, North Face, die so getan hätten, als hätten sie eine Jacke über den Big Ben gepackt. Ich weiß nicht, habt ihr diese Insta-Story mal gesehen? Also es gab eine Art Story, die irgendjemand vermeintlich von Hand gefilmt hat, wo man den Big Ben sah und der hatte auf einmal eine North Face Jacke.
Quasi, ich glaube, das Fake Out of Home nennt
das man war das. Fake ne? AR, genau, Fake AR. So, rein theoretisch, also mit Technologie, die sich ja entwickelt, also Unreal, und ich will jetzt gar nicht so tief in die technologische Software-Seite gehen, aber ne, rein theoretisch geht das ja schon. Aber wie sieht's denn mit Interfaces aus? Also ich meine, ich bereite dieses Thema ja schon seit, ich glaube, inzwischen Jahren in unseren Podcasts. Ne? Also ist das Smartphone-Interface, was ist the next big thing? Was würdet ihr sagen? Also weil die Interaktion mit der Umwelt findet ja eigentlich immer noch nicht statt. Wir leben ja hier im Moment immer noch in zwei Welten. Also mal, wobei man je nach Mensch manchmal fragt, wo lebt er wirklich, ne? Aber wir sind ja trotzdem immer noch zwei Welten. Also wo seht ihr die Chance, dass sich das noch viel, viel mehr miteinander verbinden kann? Also was wäre das Gadget oder das Gadget, was es bräuchte?
Ich könnte mir vorstellen, das ist, also nur meine, ich weiß nicht, noch nicht mal, ob das eine Traumvorstellung ist, aber dass, ja, die smarten Geräte, die wir mit uns tragen oder auf die wir treffen, sich automatisch schon verbinden und natürlich nicht alle meine Geheimnisse rausplaudern, aber dass ich zumindest schon mal am Automaten begrüßt werde und vielleicht auch schon meine Vorauswahl getroffen wurde und oder ich mache den Fernseher an irgendwo und da läuft schon mein Programm oder mein Netflix ist eingeloggt, also quasi noch mehr automatisieren, noch mehr Zeit sparen, damit man mehr arbeiten kann.
Ja, da fallen mir gerade so ein paar Gerätschaften ein oder so ein paar Sensoren, die über die wir noch gar nicht gesprochen haben, weil die eigentlich immer sehr interessant ist, aber auch noch nie so richtig den Durchbruch hatten. Das sind nämlich diese Beacons, ich weiß nicht, kennt ihr die? Ne, das ist also Nahfeld-Sensorik, wo erkannt wird, bis auf einen Zentimeter genau, was du da gerade tust, wo du gerade bist und so weiter, die man ja sehr, sehr schön out of home nehmen könnte. Also wie geil wäre das, wenn du jetzt in der Stadt durch die Gegend läufst? Also wieder haben wir das Thema aussterbende Innenstädte, klassischer Einzelhandel. So, und du läufst vorbei, siehst jetzt im Schaufenster den geilsten Schuh der Welt. So, hast aber jetzt gerade die Kohle nicht, aber der lässt dich nicht aus dem Kopf. Wie geil ist das, wenn das Handy das mitnimmt? Mhm. Und das wäre ja mit Beacons oder sowas überhaupt gar kein Problem. Aber warum macht das keiner? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das ist doch unglaublich, ne? Weil eigentlich technologisch ist alles da. Ne, um eben genau diese Dinge zu tun, auch sagen wir mal eben dieses Innenstadtsterben zu verändern oder auch andere Erlebnisse zu schaffen in Innenstädten. Also dazu gehört ja dieses immersive Thema. Ne? Wie geil wäre das, wenn die Innenstadt auf mich reagiert, ne? Oder auf Crowds reagiert oder auf Interessen. Das ist ja das, was du gerade sagtest, ne? Dass du sagst, also okay, das ist total cool, wenn die Sachen sich miteinander verbinden. Also wenn du Leute hast, die so ein bisschen so eine Art Echtzeit-Facebook oder ne, wo man diese Sachen entgegenbringt. Aber sag mal jetzt nochmal zurück zu eurem eigentlichen Thema. Ich will jetzt, wir schweifen ein bisschen ab, sorry. Was war denn euer bestes oder euer coolstes kommerzielles Projekt bislang? Viele, alle.
Wir hatten diese Frage tatsächlich vor einigen Monaten auch schon mal uns selbst gestellt und alle waren so, keine Ahnung. Aber im Endeffekt kam dann jemand von außen und sagt so, hey Leute, ihr macht ja so viel coolen Zeug, ihr habt überhaupt keinen Sensor mehr dafür, um zu sehen, was da passiert. Ich glaube, das Coolste ist eigentlich das, was in der Entwicklung stattfindet, weil das sind wir frei und dann sind wir an keinen Kunden und keine Vorgaben gebunden und da können wir Sachen ausprobieren. Und ich selbst fand zum Beispiel uns ein Stable Diffusion Modell runtergeladen und das einfach an eine Kamera angeschlossen und dann angefangen zu prompten und guckt, was passiert so in live.
Geil.
Und das hat mir persönlich Spaß gemacht, weil das halt magisch ist. Du tippst irgendetwas ein, das Bild verändert sich und ich sehe plötzlich aus wie ein Super Saiyajin oder wie Mario oder wie ein Zombie. Und sobald ich mich bewege, verändert sich alles. Das ist halt so, du hast direkt, ja, wie so ein Zauberspiegel.
Das ist auf jeden Fall. Das musst du aber mal genauer erklären. Was passiert da genau? Erzähl mal.
Ja, im Endeffekt, Stable Diffusion ist ein Bild. Leo, du bist da mehr vom Fach. Magst du kurz?
Das ist ein KI-Bildgenerator. Ja, ist ein genau. Jetzt fehlt mir selber gerade das Wort. Es ist ein Diffusion-Modell, genau. Und das nimmt erstmal einen Prompt von dir an. Das kann jetzt zum Beispiel einfach das Wort grün sein oder eben
Elefant
oder Bundesliga, whatever. Und dann entsteht nimmt dieses Modell quasi dein Bild als Skizze und generiert daraus aber eben neuen Inhalt in Verbindung mit diesem Prompt. Das kann dann, je nachdem, wie gut man promptet, kannst du vielleicht einen Fußball als Kopf kriegen oder du siehst eben aus wie ein Spieler aus der Bundesliga.
Geil.
Sowas kann passieren.
Ja, abgefahren. So, und das macht ihr dann mit normaler Kamera, also die muss ja euch auch filmen. Ja. Und dann natürlich auch ein Scanner, ne? Mit der Kamera.
Den Scanner können wir dann auch einsetzen, um noch weitere Sachen zu beeinflussen. Aber generell wird erstmal das Kamerabild genommen und umgewandelt. Und mit dem Scanner können wir dann so Sachen machen, wie zum Beispiel, wir möchten den Hintergrund nicht haben, sodass quasi nur die Person zu sehen ist. Das können wir dann über den Scanner rausrechnen. Und zum Beispiel ein Hintergrundbild einfügen, damit einfaches Beispiel, im Hintergrund ist ein Strand. Mhm. Der wird digital eingefügt, man hat immer die Person und du gibst dann Baywatch, irgendwas mit Baywatch gepromptet. Und das heißt, wir haben schon immer das Strand-Setting und das wird quasi immer statisch genommen und mit im Bild verarbeitet. Das heißt, die Bilder sehen auch alle schon ähnlich aus. Ja.
Genau. Ja, also jetzt mal ganz kurz mal eben. An alle Kunden und alle Marketer, stellt euch vor, ihr macht Werbung, also ein Commercial, wo euer Kunde der Hauptdarsteller ist.
Da haben wir noch was ganz anderes.
Das stimmt tatsächlich, da haben wir noch ein anderes Projekt.
Ja, lass hören.
Das ist auch ein Langzeitprojekt, das hat auch sozusagen unsere Entwicklung stark angetrieben. Und zwar haben wir letztes Jahr eine Videoboost entwickelt. Mhm. Das ist, also alle kennen eine Fotoboost, die gibt es auch mit diversen Filtern. Und das wollten wir, also die Idee gab es schon länger, quasi zu so einem vollautomatisierten System im Videoformat rausbringen. Eine Station, die ich mit meinem Smartphone aktivieren kann, wo ich unterschiedliche Erlebnisse aussuchen kann. Bekomme dann Anweisungen, guck nach links, guck nach rechts, winke in die Kamera und du wirst live in ein vorgefertigtes Video reingeschnitten, was wir natürlich produzieren und kannst das direkt anschließend runterladen.
Geil.
So, und das ist dann ein Thema, du bist Star, also für die Brand, du bist Star der Kampagne. Stell dir vor, Beispiel Müllermilch. Hallo Müllermilch. es gibt drei neue Sorten. Wir haben drei spezifische Contents vorbereitet. Mhm. Die Leute gehen durch die Station und kriegen dann quasi schon das fertige Marketingpaket. Also das Video, wo sie Teil der Kampagne sind.
Ja, irgendwie ist doch geil,
ey. In der Müllermilchwelt versinken mit
Dem kleinen Hunger zusammen.
Ja. das ist so ein Tool, das entwickeln wir gerade noch aus für die Eventbranche, weil wir da schon viel Feedback gesammelt haben und die das eigentlich sehr geil fand. Das wird jetzt sozusagen, ist auf den, wir sind jetzt so bei 90% der Entwicklung. Mhm. Jetzt geht es nur noch darum, Plug and Play zu optimieren.
Ja.
Und genau, so ein paar letzte Bugs ausbügeln vielleicht, aber das kommt auch dann stark auf die jeweilige Experience an, weil das lässt sich natürlich endlos individualisieren. Ne? Mhm. Es gibt ganz, ganz simple Geschichten, aber es gibt auch hochkomplexe Varianten, die wir da irgendwie anbieten können. Und ja, aber genau, wie Atem gerade schon gesagt hat, da so ein paar Prozent noch, dann sind wir eigentlich durch.
Ja, aber das wäre doch ein Mega-Thema, oder? Mega. Ja,
genau, das haben wir schon beim Kunden getestet oder bei Kunden getestet. Wir waren selber damit auf Messen, haben da auch ein krasses Learning gemacht. So, zum Beispiel Thema Zielkunden. Also bei der jungen Generation kommt das super geil an. Also die machen gerne mit. Und ja, die älteren, eher männlichen Menschen unter uns, die haben da gewisse Hürden. Die trauen sich nicht so sehr vor die Kamera oder zu interagieren.
Mhm. Also ist das ein Phänomen? Ist das ein allgemeingültiges Phänomen?
Durch den Austausch mit diversen Eventlern haben wir gehört, dass es ein deutsches Phänomen ist, dass im Ausland das Publikum deutlich zugänglicher ist für Interaktion und Spaß und Spiel. Mhm. Und hier sind wir ein bisschen schüchtern.
Tatsächlich. Okay. Also das weiß jetzt, glaube ich, auch keiner von uns, woran das in Deutschland genau liegen mag. Vielleicht gibt es in anderen Ländern auch einen regeren Austausch zwischen den Generationen oder so, oder weniger Vorbehalte der Älteren gegenüber der jüngeren Generation. Aber ja, das genau haben wir uns so erzählen lassen.
Und konnten das auch bestätigen.
Ja, ist ja, also wo wir jetzt gerade mal so, sagen wir mal, ich schweife jetzt ein bisschen ab, ist ja ganz egal, aber wo wir gerade so über deutsche, ne, also über das über deutsche Tugenden oder deutsche Tugenden sprechen, sind ja so ein paar mehr Phänomene, ne? Also überhaupt das Fremdeln mit Digitalem, ne? Also jetzt nehmen wir das typische Thema Bargeld, ne? Also da haben wir ja eigentlich erst seit Corona gelernt, oh, guck mal, wir können ja doch digital, ne? Auch so selbst auch ältere Menschen, ne? Und das ist aber eigentlich schade, weil man kann ja, und das ist ja eigentlich euer Steckenpferd, ne? Also, dass man halt analoge Welten oder klassische Welten mit Digitalwelten verbindet, ne? Dass sich die Deutschen da so schwer mit tun, streckenweise, ist ja wirklich eigenartig. Jetzt fährt hier gerade der Krankenwagen rum, ich kann es hier erinnern. Genau. Was wäre denn euer Lieblingskunde? Also wo hättet ihr so richtig Bock, wo ihr sagen würdet, wir hatten ja eben schon
das ist, den kleinen Hunger. Mir fällt das mal sehr schwer zu definieren. Ich denke manchmal so darüber nach, dass es eben einfach Brands oder auch Branchen gibt, für die das Thema einfach super gut passt, die sowieso selber schon laut sind, die bunt und kreativ sind, ne? Also wo wir viel irgendwie im Bereich Fashion, Gaming natürlich sehen. Aber wir verfolgen ja auch ein bisschen das Ziel mit unseren Interfaces und Installationen tendenziell zum Beispiel auch komplexe Sachverhalte irgendwie nachvollziehbar darzustellen. Und da gehen wir natürlich viel in auch komplexere Bereiche, die jetzt auch gar nicht unbedingt im Consumer-Bereich anzusiedeln sind, sondern eben auch auf Messen, wo neue technologische Lösungen vorgestellt werden.
Also ganz klassisch im B2B-Bereich, ne? Also wo man, was weiß ich, also Automobilzulieferer, also wo ganz viel auch Technik, Mechanik und sowas visualisiert werden muss, wo Sachverhalte dargelegt werden müssen. Halte ich übrigens für ein sehr, sehr spannendes Thema. Komischerweise auch eins, wo man gar nicht mit rechnet, dass es interessant sein könnte. Beispielsweise auch der Bereich Education.
Genau. Also, oder generell, unser Ziel wäre es eigentlich, alle Bereiche irgendwann abzubilden, aber der Weg dahin wird definitiv über B2B laufen, um die Technologie, die Anwendung überhaupt so groß zu machen und auch zu testen. Aber meine Vision ist, dass man zum Beispiel interaktive, immersive, multimediale Räume hat, quasi das Museum der Zukunft. Es ist ein Raum, es erzählt dir aber jegliches Thema. Oder du hast solche Anwendungen in medizinischen Bereichen, sei es irgendwie Krankenhäusern oder Altenheimen, wo die Menschen nochmal Möglichkeit haben zu interagieren, spielerisch irgendwie fit zu bleiben oder sogar zu kommunizieren auf andere, also ohne Smartphone, sondern dann ist halt so ein interaktiver Screen in deinem Zimmer und du kannst sagen, ey, ruf Mutti an oder was heißt Mutti, die Tochter dann in diesem Fall oder so. Oder durch Bewegungen quasi, wenn jemand gar nicht sprechen kann, das ist halt auch ein Tool, um Dinge zu steuern ohne Sprache. Falls jemand durch Erkrankungen nicht mehr sprechen kann, könnte er durch Gesten und so weiter trotzdem mit Inhalten interagieren oder Mechaniken auslösen, die dann einem, den Roboter-Wasserspender zum Bett fahren und dich mit Wasser versorgen.
Da sind wir überhaupt bei einem sehr, sehr spannenden Thema. Also ich sag mal, das Buzzword überhaupt ja jetzt schon, glaube ich, seit 2 Jahren, aber dieses Jahr ganz krass, ist ja das ganze Thema KI. Ihr habt ja gerade auch schon über eigene KI-Projekte gesprochen. Das ist für euch auch ganz tief schon in eurem Workflow verbunden. Damit einhergehend haben wir ja inzwischen auch die Mechanik, also die Robotik insbesondere, ne? Also die ersten Roboter, die jetzt auf den Markt kommen, wo tatsächlich ChatGPT integriert ist. Und sie anfangen selbstständig zu sein, also nicht vorgefertigte Prozesse machen, sondern tatsächlich auch lernen. Ist das Thema Mechanik bei euch auch eins, was ihr auch im Fokus habt oder wo ihr sagt, Mensch, da denken wir auch schon drauf rum?
Jein. Es gibt so, also unsere Touchpoints dazu sind, dass wir zum Beispiel gerade alte Interfaces mechanisch ansteuern müssen mit neuer Technologie. Wir haben jetzt zum Beispiel neulich einen Getränkeautomaten aus den 90ern gehackt und unseren interaktiven Interface dran gehangen, um den zu steuern. So, dann sind wir wieder bei alten Mechaniken. Mhm. Oder wir bauen gerade eine alte Schreibmaschine um, so dass man mit der quasi mit ChatGPT interagieren kann. Mhm. Aber für so große, komplexe Robotikanwendungen fehlt einfach, also zumindest uns halt, die Finanzen und auch die Rechenleistung. Das ist halt.
Ja, na, auch da gibt es natürlich ganz andere Unternehmen auf dem Markt, die da drauf spezialisiert sind. Und ich glaube, da sehe ich uns dann eher später mal als Nutznießer dieser Technologien, ne? Dass wir dann vielleicht mal gucken, was ist später damit möglich. Klar, in der Fertigung ja seit Jahren nicht mehr wegzudenken, Robotik. Aber gerade was du jetzt gesagt hast, Olli, Thema mit Anknüpfung an KI, auch humanoide Roboter, die ja nicht mehr so weit von uns entfernt sind. Und dann eben auch Thema Pflege. Mhm. Aber da ist auch, also stellt sich zumindest mir immer die Frage, also ich hoffe, dass dann die menschliche Komponente trotzdem weiterhin durch Menschen getragen wird und eben nicht der Roboter das ersetzen soll. Der Roboter kann gerne die unliebsamen Aufgaben erledigen, also Wäsche waschen und so weiter und so fort. Ne?
Ja, da sind wir bei der ethischen Frage KI. Das ist ja grundsätzlich die Grundproblematik. Also auch in der Robotik. Ich meine, das ist ja die Terminator-Angst. Ne? Also was passiert, wenn die KI losgelassen ist? Es gibt ja ganz viele Wissenschaftler, die tatsächlich auch warnen und so weiter. Und ich gebe dir vollkommen recht, also wissen wir ja alle, es braucht natürlich ein bisschen Kontrolle. Ne? Also das finde ich übernommen werden. Da sind wir ja bei den schlimmsten Filmsequenzen, Matrix und wie sie alle heißen. Aber sagen wir mal so, jetzt wenn wir jetzt von immersiven Erlebniswelten sprechen, also wie gesagt, wenn wir jetzt mal die Technologie, die bislang, oder nee, sagen wir mal anders, die alltagstaugliche Technologie ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, also was sich wirklich vollkommen in unseren Alltag integriert hat, das ist bislang ja das Smartphone. Ne? So, und die reale Welt in Interaktion mit dem Smartphone, ich glaube, ich habe das am Anfang schon mal gesagt, das ist im Moment ja noch keine Welt, die wirklich zusammengeht. Also entweder ich gucke aufs Smartphone oder ich gucke in die reale Welt. Wo seht ihr denn die Zukunft? Also es gibt ja unendlich lange und unendlich viele Ansätze zu sagen, ich will das noch besser miteinander verbinden. Also dieses Stichwort Mixed Reality. Mhm. Wie seht ihr die Welt? Also wo könnte da die Zukunft sein? In eurer Sicht, eurer Ansicht nach, kann sich sowas durchsetzen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde die aktuellen Entwicklungen, die es so im Bereich Mixed Reality Headsets gibt oder auch ne, Ray-Ban hat da diese Meta-Glasses am Start, die ja noch weit davon entfernt sind von dem, was wir uns vielleicht vorstellen. Idealerweise gibt es das vielleicht später mal als Kontaktlinse, damit keiner mit so einem klobigen Moped auf der Nase rumlaufen muss. Und das ist natürlich super spannend, weil wir da die Möglichkeit haben, die reale Welt wirklich ganz, ganz konkret und niederschwellig mit digitalen Inhalten anzureichern. Jetzt auch mal losgelöst vom Marketing-Thema, auch was Informationen einfach angeht, finde ich super spannend. Ich weiß selber nicht, ob wir da wirklich final hinkommen oder ob es was ganz anderes geben wird.
Was meinst du?
Ich kann das gar nicht, ich glaube, man kann das auch gar nicht vorhersehen, wenn wir dann so ein bisschen zurückschauen. Vor 15 Jahren gab es so die ersten massentauglichen MP3-Player, die irgendwie 5 bis 10 Songs tragen konnten. Ein paar Jahre später sind die einfach verschwunden. Dann gab es irgendwie Apple iPod mit Touchscreen auch, wo man sich gedacht hat, wo ist der Unterschied zwischen dem Smartphone und dem iPod?
Aber dann gab es plötzlich Apps da drauf.
Und es gab Apps, ja, also es ist, und schon ist aber, also es passiert gerade einfach so viel. Das heißt, die Menschheit probiert sich aus, guckt, was gerade, was kriegt man auf dem Markt zu Geld oder womit kann man ein Problem lösen. Und ich glaube, das wächst einfach sukzessiv. Und ob jetzt die VR, AR-Geschichte sich durchsetzt, aktuell hapert es ja an den klobigen Brillen. Ja. Also, man muss sie tragen, sieht vielleicht ein bisschen doof damit aus und man braucht einen Akku. Falls jemand das hinkriegt, das in eine coole Sonnenbrille einzubauen, mega, wird sich sofort durchsetzen. Solange das nicht passiert, wird vielleicht irgendwann doch der Gehirnimplantat-Chip oder die Linse, die aufs Auge kommt, vielleicht sich schneller durchsetzen.
Ja. Also im Arbeitsbereich sehe ich in naher Zukunft viel mehr AR, XR-Headsets. Ich hatte leider noch nicht die Gelegenheit, die Apple Vision Pro auszuprobieren, aber ich habe auf jeden Fall letztens noch einen Artikel gelesen, wo jemand sehr, sehr fest davon überzeugt war, dass die Zeit der Monitore im Arbeitsbereich ausgedient hat.
Also sagen wir mal so, im Bereich des Anlernens, also gerade jetzt sind wir wieder bei Automobilzulieferer, also es ist ja so, das ist ja ganz lustig, also Microsoft hat ja auch schon sehr, sehr lange eine Mixed-Reality-Brille auf dem Markt, das sind die HoloLenses, die tatsächlich im kommerziellen Bereich leider verkackt hat, ne? Aber jetzt im wissenschaftlichen Bereich oder im industriellen Bereich sich total etabliert hat. Das ist eine Brille, die kostet irgendwie auch $3,500 und wird zum Anlernen genutzt. Ne? Also das heißt, also dass ein Mitarbeiter, der jetzt zum Beispiel in der Automobilzulieferung sitzt, der kriegt vorgegeben, welche Schraube er wann an welcher Stelle wie zu setzen hat, ohne dass der irgendwie auch nur ansatzweise angelernt werden muss. Also die Daseinsberechtigung für Mixed Reality ist riesig, aber ihr habt vollkommen recht, der Komfort. Und deswegen wird sich das auch so, wie wir es jetzt gerade haben, im Alltag nicht durchsetzen. Ne? Also bleiben wir immer noch bei unserem Massenmedium oder dem alltagsintegrierten Medium, dem Smartphone, mit dem man ja auch schon eine ganze Menge Sachen machen kann. Ne? Genau. Habt ihr noch was Spannendes, worüber ihr gerne berichten wollt, an Themen, was dieses Themenkomplex angeht?
Ja, ich glaube, das Thema begegnet uns einfach gerade relativ häufig, ist, dass neben der ganzen technischen Komponente oder den Möglichkeiten steht auf der anderen Seite immer der Mensch. Und ja. Ein Mensch möchte irgendwie begeistert und erreicht werden. Das heißt, man braucht die Idee, wie man den Menschen in seinen Bahn, also wie kriegt man den zur Interaktion, wie kriegt man in die Story und wie kriegt man dafür, dass Inhalte vermittelt werden, dass sie mitgenommen werden. Und das ist so ein Thema, wie generell unsere ganze Gesellschaft, dafür braucht man viele Leute, einen großen Input an Ideen, an Inhalten, Leute, die lustige Inhalte sich ausdenken, die sich ernste Inhalte, edukative Inhalte, also dass man, das ist halt das Problem, weil die Technologie noch nicht so breit aufgestellt ist, dass es nicht den Zugang gibt für alle, aber hätte man, also wir merken einfach, wir als einerseits Agentur, aber gleichzeitig Entwickler, laufen irgendwann auch mit Scheuklappen durch die Gegend und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, ey, bau da doch einfach ein Meme ein und plötzlich ist das ganze Ding lustig. So, und die Leute lachen. So, ja. Hast du irgendwas erreicht und dann dachtest du, warum haben wir nicht an Memes gedacht? Du könntest ja, interaktive Anwendungen halt Memes reinpacken und schon hast du...
Ja. Aber ich fand das gerade schon sehr, sehr spannend. Das zeigt aber auch eure Kreativität. Ne? Also zu sagen, wir verbinden ganz neue Technologien mit Dingen, die, sagen wir mal, ja eigentlich eure Generation überhaupt nicht mehr kennt. Also du hast ja gerade von der alten Schreibmaschine gesprochen, das hat mich total geflasht, ne? Also eine alte Schreibmaschine, mit der du tatsächlich ChatGPT promptest. Ja, wie geil ist das denn? Ja. Ne? Und da finde ich, also das zeigt ja, also es geht ja gar nicht immer nur um Technologie. Also wir nerden hier natürlich sehr viel auch über Technologie rum, aber am Ende entscheidet die Idee und im Grunde genommen das Erlebnis. Und da gebe ich dir vollkommen recht, eigentlich steht der Mensch im Mittelpunkt. Ne? Also das, was du an Ideen hast, und das muss ansprechend sein. Das muss Agentur halt. Ne? Man denkt, also das muss dem Menschen gefallen. Das muss ihm Spaß machen, er muss da was von mitnehmen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Ja.
Ja. Vielleicht kann man das so ein bisschen mit der Entwicklung der Webseiten vergleichen. Ja. Die ersten Webseiten waren halt ein Blatt Papier mit 4 Buttons und Text. Und jetzt bist du in ganzen Spielwelten unterwegs.
Am Ende, wir erinnern uns vielleicht an die Anfänge des World Wide Web und mit so Framesets in HTML, wo dann solche Geschichten zusammengebastelt wurden. Und da war das erstmal für alles spannend, dass ich auf dem Bildschirm irgendwie Informationen über alles Mögliche und Urlaubsbilder und Katzen und so gesehen habe. Da hat sich aber noch keiner über User Experience Gedanken gemacht oder über Interface Design. Nur irgendwann kommt das ja zwangsläufig, dass man das Ganze auch nett machen muss. Ja. Ja? Dass man Spaß daran hat, es zu bedienen. Ja. Vor allen Dingen, wenn die Konkurrenz immer weiter wächst. Ja. Wenn ich nicht mehr die einzige Website mit Katzenbildern bin, dann muss ich mich irgendwie darum kümmern, dass ich entweder die besten Katzenbilder oder das schönste Nutzererlebnis habe.
Ja, das ist auch so. Ich meine, da sind wir ja mal ganz ehrlich. Also wir wissen ja unser eigenes Userverhalten. Also wir haben inzwischen, also gerade bei Stories, jetzt nehmen wir mal die Social-Kanäle, wie lang ist die Verweildauer bei einer Story? Ich glaube 0,3 Sekunden. Also ich habe letztens einer 18-Jährigen zugekickt, wie dies. Also ich sag mal, ich gucke ja auch schon relativ fix. Aber das geht im Millisekundentakt, wo ich so denke, hey, du kannst nicht gesehen haben, was da gerade stattfindet. Das heißt also auch, der Aufmerksamkeitsfaktor ist ja, spielt ja inzwischen eine Riesenrolle durch die digitalen Medien. Was ich aber nochmal eben ganz kurz einmal anmerken möchte, was ich eigentlich sehr, sehr schade finde, technologisch, also wir haben ja gerade auch schon sehr viel über Hardware gesprochen, wir haben über Beacons gesprochen, wir haben über Sensorik gesprochen, wir haben über LiDAR-Scanner gesprochen, also über ganz viele Dinge, die es ja eigentlich ermöglicht, die analoge Welt sinnvoll mit einer digitalen Welt zu verbinden. Warum ist die Hürde so groß, dass es einfach nicht passiert? Also was braucht es? Also was müssen wir den Leuten in dieser Welt mitgeben, vielmehr diese Thematik zu nutzen, die ja schon längst da ist und die eigentlich auch hilfreich ist?
Irgendwo ist es, glaube ich, eine Portion Mut, die dazugehört vielleicht. Mhm. Wie man den vermittelt, ist jetzt natürlich die andere Frage. Mhm.
Ich habe keine Lösung, aber vielleicht einen Grund, warum das so ist. Und also für alle oder für uns alle ist ja sozusagen alles, was Software ist, da stecken große IT-Unternehmen hinter, die das mühselig programmiert haben, was meistens halt auch irgendwie nicht stimmt. Die haben dann irgendeine Lösung gefunden und dann lassen sie die so lange laufen, solange nicht ein Konkurrent kommt. Aber man denkt halt relativ schnell, das ist unmachbar. Man kann das bestimmt nicht irgendwie ansteuern oder das irgendwie anders nutzen oder es anders bauen. Und durch auch unter anderem KI-Lösungen ist es gerade möglich. Also unser Progress in den letzten 1,5 Jahren besteht eigentlich nur daraus, dass wir festgestellt haben, dass wir Software, die eigentlich auch einen ganz anderen Nutzen hatte, die aus dem Eventbereich für Lichtsteuerung und so weiter kommt, nutzen wir unter anderem, um ganz viele Werkzeuge miteinander zu verbinden, sodass ich mich mit dem Smartphone über einen QR-Code mit irgendwas, mit einer Webseite verbinden kann, das tracken kann, dadurch, also quasi, und keiner von uns hat es wirklich programmieren gelernt, sondern das war so jetzt ein sukzessiver Prozess, der aber
die Neugier treibt.
Ja, und der aber, der ist greifbar, also man, es ist nicht mehr, du musst kein, ja, kein Studium mehr haben, sondern du kannst dich durch Communities, durch Tutorials eigentlich relativ schnell zu einem Ergebnis bewegen, um deine Idee umzusetzen. Allein schon über KI-Tools irgendwelche Webseiten mal eben oder Webseitenmechaniken sich designen zu lassen und Dummies bauen zu lassen, das nimmt ja schon ganz schön viel Arbeit ab.
Ja, ja, und wir leben jetzt eben in einer Zeit, in der zum einen die für solche schönen Sachen notwendige Hardware immer erschwinglicher wird, vor allen Dingen auch immer kleiner wird. Ja. Das heißt, wir sind nicht mehr zum Beispiel an wahnsinnige Kühlaggregate oder sowas gebunden. Ne? Also das ist ja, das muss man ja auch alles mitdenken bei Lösungen, die man so baut, ob die jetzt in einem Automaten oder in einem schlecht belüfteten Zimmer sind oder whatever. Aber wir die Barrieren werden halt immer kleiner. Ja. Und gleichzeitig haben wir eine wahnsinnige Informationsfülle, auf die man zurückgreifen kann. Und wer im Grunde am Ende kreativ genug ist, um das irgendwie alles vernünftig zusammenzubringen, der wird Erfolg und Spaß haben, glaube ich.
Das glaube ich auch. Also an dieser Stelle Appell an alle Marketer dieser Welt, seid mutiger. Es geht so viel, seid mutig. Glaubt ihr, es wird ein nachhaltiges Erlebnis sein für eure Kunden. Das ist einfach so. Ich habe noch mal einen kleinen Sidekick, der mir gerade so eingefallen ist. Es gab ja mal, insbesondere während der Corona-Phase, diesen NFT-Hype und dieses Metaverse-Hype. Ist ja auch eigentlich ein Beiwerk dessen, was ihr tut. Wie sieht es damit aus?
Also Hype trifft es ja erstmal auf jeden Fall. NFTs haben bestimmt oder haben sicher interessante Anwendungsfälle. Ich glaube, das mit den Affenbildern war jetzt nicht so der Hammer. Metaverse ist für mich immer eine Definitionssache, wie man den Begriff versteht. Ich finde das grundsätzlich als eine Weiterentwicklung auch vom klassischen Online-Gaming durchaus interessant. Da wird sich in Zukunft noch viel Spannendes abspielen, auch für die Werbewelt natürlich interessant, da auf eine ganz andere Art und Weise Flächen zu vermarkten, auch Werbung innerhalb von Online-Welten zu schalten, ist eine spannende Sache. Was mich da aber auch immer mit beschäftigt und was ich zum Metaverse dazu zähle, ist das Thema Digital Twins in der Industrie.
Riesenthema.
Fertigungsprozesse, Hallen etc. Ja.
Ja, und das ist dann wiederum für euch natürlich auch ein spannendes Thema, weil das Thema Digital Twin muss ja nicht zwangsläufig nur auf dem Display stattfinden. Ne? Also gerade in Industrieunternehmen super spannendes Thema. Also auch wieder, liebe Marketer, und das ist nicht nur ein Marketing-Thema, sondern das ist tatsächlich auch ein Technik-Thema. Das ist also gar nicht unbedingt ein Kommunikationsthema. Denkt mal darüber nach, wie man Digital Twin vielleicht auch noch anderweitig verwenden kann, außer auf einem kleinen Smartphone-Display oder auf einem Tablet-Display. Da geht nur eine ganze Menge mehr. Wie cool wäre das, wenn man reingeht in den Twin? Ne? Also das ist ja alles heute schon machbar, gar kein Thema. Leute, wir sind jetzt bei, ich glaube, wir haben eine Stunde hinter uns. Wir haben eine Stunde gequatscht, wir drei. Es war total kurzweilig, es hat mega Spaß gemacht mit euch. Und ich hoffe, die draußen haben ein bisschen was mitnehmen können und haben auch vor allem Bock gekriegt, tatsächlich sich mit dem Thema mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Ansonsten empfehle ich euch, besucht die Webseite von den Vorzeigekindern oder noch viel besser, kann ich euch sogar noch viel mehr empfehlen. Geht vorbei, weil dann könnt ihr auch live erleben, weil wir reden ja hier von immersiv, nicht von digital. Dann kann man das auch erleben und dann kann man auch, glaube ich, viel besser begreifen, was es heißt, tatsächlich die reale und die digitale Welt miteinander verbunden zu erleben. Also macht das, ruft sie an, kontaktiert sie. Es war mir mit euch beiden, Leo, Atem, war mir ein Fest, mit euch heute zu quatschen. Und vielleicht bis zum nächsten Mal
beim nächsten Podcast. Vielen Dank, Olli. Kann ich auf jeden Fall nur so zurückgeben. War schön, hier bei Digitale Originale eingeladen zu sein. Es hat wirklich großen Spaß gemacht und gerne ein weiteres Mal.
Cool. Ich schließe mich da an und ich muss sagen, du bist ein hervorragender Host. Ich als erstes Mal im Podcast fühle mich super gut abgeholt und super wohl. Und cool. Immer wieder gern. Ab jetzt vielleicht starte ich auch ein.
Also, viel Spaß euch noch und einen schönen Tag noch und bis denn dann. Ciao.
Ciao. Tschüss.